Hallo Johanna.
Hallo Manuel.
Das war ein Moment.
Ein mieses Moment.
Herr Professor Karl Friedrich Israel ist Professor für Volkswirtschaftslehre in Angers, Frankreich. Er ist auch Mises-Institut-Fellow und er schreibt vor allen Dingen zu Themen wie Zinstheorie, Inflation und Geldpolitik. Hallo Karl.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie es aktuell in den Köpfen der Zentralbanker aussieht. Das heißt, wir schauen uns einmal so die vorherrschende Wirtschaftstheorie an, die Geldschöpfung und wie Geld in den Umlauf gebracht wird. Und schließlich wollen wir darauf eingehen, wie das Erwartungsmanagement derzeit ausschaut. Ich meine, jeder kennt die regelmäßigen Sitzungen von der Fed und weiß auch, dass der Jerome Powell sehr viel sagt, aber wenig aussagt. Um in das Thema reinzukommen und um die Zuhörer abzuholen, oft wird ja die derzeitige Zentralbankpolitik als rein keynesianistisch beschrieben und das ist ja so in der Form nicht mehr ganz wahr. Welche Ansätze oder Theorien siehst du denn gerade, die aktuell von der Fed und von der EZB eher befolgt werden?
Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ja schon der Begriff des Keynesianismus gar nicht klar ist. Also es gibt so viele unterschiedliche Spielarten des Keynesianismus. Es gibt unterschiedliche keynesianische Camps, die alle für sich sozusagen beanspruchen, die wahren Erben Keynes zu sein. Und die sind sich untereinander gar nicht einig, nicht, was man machen müsste unbedingt. Und wenn man es jetzt halt wirklich nur ganz grob betrachtet, glaube ich schon, dass man sagen kann, dass die Zentralbanken im Wesentlichen von keynesianischer Wirtschaftstheorie inspiriert sind. Aber insbesondere in Deutschland gibt es immer noch einen Anteil von ordnungspolitisch orientierten Geldpolitikern, Zentralbankern, die sind allerdings im Aussterben. Also es ist eher die ältere Generation und die Jüngeren, die nachkommen, tendieren dann auch eher zum Keynesianismus. Es gibt auch ein paar Monetaristen, aber die sind auch eher ein Auslaufmodell. Meine Hoffnung wäre, dass innerhalb der Zentralbanken vielleicht ein Umdenken beginnt, weg vom Keynesianismus, eher zum Monetarismus und zum Ordoliberalismus, der in Deutschland eine große Tradition hat. Dass da irgendwann mal die österreichische Schule repräsentiert wird, wage ich zu bezweifeln, wäre ja auch irgendwie relativ widersprüchlich, nicht? Wenn man unter den Zentralbankern jetzt Anhänger der österreichischen Schule finden würde. Wobei man sagen muss, dass die Zentralbanker auch im Durchschnitt oder die Leute, die dort arbeiten, die Ökonomen, die dort arbeiten, eigentlich ganz guten Kenntnisstand haben über die Probleme. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, also aus dem persönlichen Austausch. Die Argumente gegen Zentralbanken, gegen Inflationspolitik und so weiter, die sind alle bekannt, auch in der Zentralbank.
Wie drückt sich das ordnungspolitische bzw. das monetaristische Bild, sage ich mal, oder die Sichtweise auf die Wirtschaftspolitik denn aus in Deutschland? Also wo wären da vor allem auch die Unterschiede zu dem, wie es aktuell von der Fed oder von der EZB gelehnt wird?
Also wie gesagt, das sind alles jetzt so relativ grobe Einteilungen, aber der Keynesianismus hält die Geldpolitik für ein wichtiges Instrument, das aktiv in die Wirtschaft eingreifen sollte. Also der Keynesianismus steht für eine, wenn man so will, aktivistische Geldpolitik. Und sowohl der Monetarismus als auch der Ordo- oder ordnungspolitisch orientierte Ökonom, der würde eher eine passive Geldpolitik befürworten. Nicht? Das war so die Idee von Friedman insbesondere, aber auch von Ordoliberalen wie Walter Eucken, dass also die Geldpolitik vor allem erstmal Preisstabilität hervorbringen sollte und eher passiv operiert. Also man würde dann nicht sozusagen die Geldpolitik immer an verschiedene wirtschaftliche Bedingungen anpassen, sondern man würde sozusagen einfach eine einheitliche Geldpolitik implementieren, die relativ neutral und passiv durchgezogen wird, egal was passiert. Also die passive Ausweitung der Geldmenge, wenn man eben die Ausweitung der Geldmenge für notwendig hält, die würde dann sozusagen immer zu einem festen Prozentsatz jedes Jahr vonstatten gehen, ohne dass man es jetzt in der Krise oder so oder ganz, ganz schnell eingreift und die Geldmenge rasant ausweitet. Man geht nämlich davon aus, dass wenn man also die Wachstumsrate der Geldmenge stabilisiert auf ein moderates Niveau, 3, 4, vielleicht 5%, dann würde es gar nicht zu so vielen Krisen kommen, dann wäre die Wirtschaft schon wesentlich stabiler.
Ist es wirklich fair, die als keynesianistisch einzuordnen? Also du hast jetzt eben gesagt, wie das ordoliberal wäre, das ist ja wohl deiner Einschätzung nach nicht so sehr. Aber also komplett vulgär Keynesianismus würde ich jetzt mir vorstellen, okay, die schießen Geld jetzt in irgendwelche Wirtschaftszweige hinein. Also die, und ich mein Eindruck ist das jetzt nicht, dass zumindest die EZB das so macht. Die hat ja im Kontrast zur Fed, zur amerikanischen Notenbank, die haben ja immer noch Arbeitsmarktstabilisierung noch oder niedrige drückende Arbeitslosenquote als Teil ihrer Vorgaben, was sie erreichen sollen, neben der Geldwertstabilität, was ja in der EZB nicht ist. Ich sehe da andere Kriterien, aber vielleicht kannst du mal erläutern, wieso du es trotzdem als gerechtfertigt ansiehst, die schon Richtung Keynesianismus einzuordnen.
Also zunächst mal ist ganz klar, dass man dieser Philosophie anhängt, dass die Geldpolitik aktiv reagieren muss, wenn was passiert in der Wirtschaft. Ob man das jetzt als vulgär Keynesianismus bezeichnet oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen, nicht, ob das vulgär ist, aber wenn du jetzt sagst, es sei vulgär keynesianistisch, wenn man befürworten würde, dass man an bestimmten Stellen Geld in die Wirtschaft gibt, bestimmten Unternehmen Geld gibt und so weiter, dann kann man durchaus sagen, dass das zum Teil passiert. Okay. Ja, die unkonventionelle Geldpolitik, die nach der Finanzkrise, also ein paar Jahre nach der Finanzkrise, eingesetzt hat, die macht ja genau das. Ja, die kauft nicht nur Staatsanleihen direkt auf, sondern auch Unternehmensanleihen. Das heißt, die Zentralbank sucht sich Unternehmen aus, von denen die Anleihen gekauft werden. Das heißt, die Zentralbank sucht sich direkt die Erstempfänger des neuen Geldes aus. No, und das ist eben schon, wenn man will, kann man es als vulgär keynesianistisch bezeichnen. Ich würde das jetzt gar nicht beurteilen, aber es ist definitiv von diesem Geist oder von dieser Philosophie getragen, ja, dass man aktiv in der Wirtschaft, in die Wirtschaft eingreifen muss, dass man also, da hat man eben zu dem Zeitpunkt die unkonventionelle Geldpolitik als letztes Mittel gesehen, um das Ganze weiterlaufen zu lassen, um sozusagen den ganz großen Crash zu verhindern. Und sicherlich wäre es so gewesen, dass es einen sehr viel größeren Zusammenbruch gegeben hätte, eine sehr viel größere Anpassungsrezession, hätte man nicht mit dieser unkonventionellen Geldpolitik reagiert.
Karl, gehen wir mal über zur Frage, wie das Zwischenspiel ist zwischen den Zentralbanken und der Fiskalseite, also die in unserem Fall jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, der Herr Lindner hat neulich ein Zitat rausgegeben, der sagte, die Schuldenbremse ist auch eine Inflationsbremse. Ja, also das Schulden des deutschen Staates, wenn die erhöht werden, wenn man die aus dem Ruder laufen lassen würde, würde das zu Inflation führen. Wie siehst du da das Zwischenspiel zwischen diesen beiden Spielern?
Ja, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, was Herr Lindner da sagt. Aber es ist sicherlich so, dass übermäßige Schulden oft nur über Inflation gestemmt werden können. Also wenn man sich überschuldet hat, dann ist man gewissermaßen per Definition darauf angewiesen, dass die Schuld irgendwie entwertet wird. Das funktioniert über Inflation. Wenn man nicht überschuldet ist, kann man es vielleicht auch so ohne Geldentwertung stemmen. Das heißt, die Gefahr ist sicherlich groß, dass wenn die Staatsschulden zu hoch sind, dass dann auch die Inflation steigen wird. Das kann man auf unterschiedliche Arten erklären. Es gibt eine sogenannte fiskalische Theorie des Preisniveaus oder der Preisinflation, die gerade ganz groß im Kommen ist, weil ein amerikanischer Ökonom John Cochrane dazu ein Buch geschrieben hat und letztes Jahr veröffentlicht hat. Und der argumentiert, dass das der wesentliche Treiber von Inflation ist, die Staatsverschuldung. Und sobald die Staatsverschuldung ein aus Sicht der Öffentlichkeit nicht nachhaltiges Niveau erreicht hat, von denen die Öffentlichkeit ausgeht, dass man es nur über Entwertung stemmen kann, dann würde es auch zur Inflation kommen. Das ist also so eine Art Argument, dass sozusagen an die Staatsschulden die Erwartungen, die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer gekoppelt sind.
Okay, die Menschen sehen, okay, der Staat wird das niemals abbezahlen können. Wir sind dann im Rahmen von 100 plus 1000 Dollar pro Kopf an Schulden und das wird und implizite Schulden gar nicht erst mit berücksichtigt und dann, ja, das geht ja gar nicht anders.
Ganz genau. Also sobald die Leute davon ausgehen, die Schuld ist eigentlich real nicht tragbar. Der Staat kann gar nicht anders, als die Schuld über Inflation zu entwerten. Dann gehen die Leute davon aus, dass Inflation kommt. Und wenn die Leute davon ausgehen, dass Inflation kommt, dann kommt sie meistens auch. Also es ist wie so eine Prophezeiung, die sich selbst erfüllt.
Könnte man sagen, dass das aktuell schon in Argentinien oder auch in der Türkei der Fall ist? Ich meine, es sind beides sehr verschuldete Staaten und die Bürger rechnen schon damit, dass monatlich das Geld entwertet wird.
Ja, durchaus. Also ich bin nicht ganz so gut vertraut mit der Situation in der Türkei. Ich weiß nur, dass die Inflation sehr hoch ist. In Argentinien, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, da ist das also so, dass das Vertrauen insgesamt in den Staat extrem niedrig ist und im Grunde die Argentinier alles tun dafür, dass sie keine Steuern an den Staat zahlen. Also Steuerhinterziehung gehört eigentlich zum guten Ruf.
Oh, sympathisch.
Und das bedeutet natürlich für den Staat, dass er gar keine andere Wahl hat, als sich inflationär zu finanzieren. Deswegen ist das Problem der Inflation dort auch so groß gewesen über so viele Jahre, weil einfach die Bürger kein Vertrauen hatten, weder in den Staat an sich noch in die Währung. Die Steuern haben alles getan, um keine Steuern zahlen zu müssen, oder sind es eben irgendwie mit allen Mitteln umgangen. Und der Staat hat sich dann über die Notenpresse finanziert und dementsprechend hohe Inflationsraten produziert, was dann natürlich wieder dieses Misstrauen verstärkt hat und so weiter. Das ist ja ein Teufelskreis.
Und wie würde man, um das zu kontrastieren, die japanische Stagflation da einordnen? Wie sieht es da mit den Erwartungen aus? Gibt sich da auch ein Kreislauf draus oder hat das andere Gründe?
Zunächst mal zur japanischen Situation ist erstmal wichtig, dass man sieht, dass die Geldmengenausweitung in Japan in den letzten Jahrzehnten gar nicht mehr so groß war wie zum Beispiel in Europa oder in Amerika. Ja, also ist jetzt erstmal nicht verwunderlich, dass da die Inflationsraten ein bisschen niedriger sind. Andersherum hat man natürlich auch in Japan die Geldmenge ausgeweitet und es hat Inflation gegeben, insbesondere eben außerhalb des Konsumentenpreisindex. Ja, der ist vielleicht relativ stabil geblieben, aber es hat trotzdem inflationäre Tendenzen auch in der japanischen Volkswirtschaft gegeben. Aber sicherlich im sehr viel geringeren Maße als in Europa und Amerika oder gar in der Türkei oder Argentinien. Und das ist natürlich dann auch so, dass wenn die Geldnutzer davon ausgehen, dass das auch so bleibt, also das Geld wird nicht so stark entwertet, die Preise sind relativ stabil, dann hat man natürlich auch einen Anreiz, sein Geld vielleicht länger zu halten, weniger schnell auszugeben. Und wenn sich dann sozusagen die Geldnutzung an diese Bedingungen anpasst, dann verstärkt das die Stabilität der Preise. Ja, wenn die Leute das Geld eher länger halten und nicht so schnell ausgeben, dann können die Preise auch nicht so schnell steigen oder fallen sogar, dann hat man Deflation.
Ganz spannend ist für mich, also wenn man kurzfristig, mittelfristig eine eigene Einschätzung davon haben will, was wird passieren? Die Zentralbanken haben ja einen riesigen Einfluss auf die Wirtschaft, die steuern einen Teil jeder Transaktion oder sie haben großen Einfluss auf jeden Teil einer Transaktion, nämlich das Geld. Und da eine Prognose zu treffen für das eigene Investment oder auch für die eigene Planung im Betrieb, ist es halt ganz gut, nicht einfach nur zu sagen, okay, hier, wir sind Österreicher, ja, Gelddrucken führt zu Teuerung und ja, wir investieren in Gold oder in Bitcoin. Das ist ein bisschen übervereinfacht, aber insofern ist diese Erwartungshaltung, was ja auch dann rückspielt zur Zentralbank, wie die sich verhält, Die will ja auch zum Beispiel glaubhaft bleiben, damit sie auch die Erwartungen wieder irgendwo anders beeinflussen können. Also das ist, und da ist natürlich auch eine Zeitverzögerung in allem Möglichen drin. Ja, also in Argentinien weiß ich jetzt zum Beispiel, weil ich, wir haben, geht ja in Nachrichten rum, der Milei hat ja einen drastischen Einschnitt gemacht, was die Fiskalseite angeht. Und Gelddrucken natürlich riesig eingedämmt. Und trotzdem sind natürlich sehr hohe Inflationsraten aktuell in Argentinien, auch wenn sie am Sinken sind. Also das tritt alles nur verzögert rein. So, also das ist jetzt für mich so eines der interessanten Aspekte. Wie, also das ist ja eine, so eine Zirkularität. Wie denken die Zentralbanker über dieses Erwartungsmanagement nach?
Ja, das ist eine total wichtige Frage und das ist sehr präsent in den Köpfen der Zentralbanker und bei den Ökonomen, die für die Zentralbank arbeiten. Denen ist natürlich völlig klar, dass Inflation nicht einzig und allein von der Entwicklung der Geldmenge abhängig ist. Na, Milton Friedman hat mal gesagt, Inflation ist immer und überall ein monetäres Problem. Und das stimmt auch, aber es gibt wie bei allen Gütern eben zwei Seiten des Marktes. Es gibt das Geldangebot oder die Geldmenge in der Volkswirtschaft und dann gibt es die Geldnachfrage und die Art und Weise, wie wir Geld nutzen. Und diese Geldnachfrage ist nicht konstant. Und die Geldnachfrage und die Geldnutzung hängt eben von Erwartungen ab. Ja, wenn ich erwarte als Geldnutzer, dass das Geld entwertet wird mit einer relativ hohen Rate, dann gebe ich das Geld schnell aus. Und durch das schnelle Ausgeben des Geldes verstärke ich die Entwertung des Geldes. Ja, also das schnelle Ausgeben ist sinngemäß oder ist gleichbedeutend mit einem höheren Angebot im Tausch und mit einer geringeren Nachfrage nach Geld in der Haltung. Ja, ich will das Geld nicht halten. Das nennt man manchmal auch die Rückhaltungsnachfrage, die wird dann geringer. Ja, und das kann inflationär wirken oder das wirkt inflationär. Wenn die Leute eine geringere Rückhaltungsnachfrage nach Geld haben, also das Geld schneller ausgeben, zirkuliert das Geld schneller und es drückt die Preise nach oben. Selbst wenn jetzt die Geldmenge vielleicht sogar konstant gehalten wird, einfach aufgrund der Erwartungen passiert das.
Ja, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie erwarten, dass der Geldwert schwinden wird, dann würden Sie entsprechend diese Geldhaltung zurückfahren.
Genau, wenn Sie erwarten, dass Inflation kommt, dann gibt man sein Geld schneller aus, weil man ja seine Ersparnisse vor dieser Entwertung schützen möchte. Ja. Und um das vielleicht an einem jetzt Beispiel zu illustrieren, als die Corona-Pandemie ausbrach, hat die EZB und auch die Fed und andere Zentralbanken haben ja massiv Liquidität in den Markt gepumpt. Und dann würde man jetzt erwarten, okay, da kommt zur Inflation. Aber natürlich wurde aufgrund von anderen Umständen etwas auch an der Geldnachfrage verändert. Also zum einen herrschte große Unsicherheit bei den Leuten. Die Leute waren sich einfach unsicher, was passiert. Ja, so eine Krise, die da auf uns zukommt oder in der wir stecken. Man weiß nicht, was jetzt als nächstes passiert. Wie gehen Menschen mit Unsicherheit um? Sie tendieren dazu, eher ein bisschen mehr Geld zu halten und kein Geld auszugeben, weil man eben nicht weiß, was passiert. Dann will man so einen Liquiditätspuffer haben. Der andere offensichtliche Einflussfaktor, der hier wichtig ist, ist eben sind die Lockdowns. Ja, wenn die Läden schließt und so weiter, dann kann das Geld gar nicht ausgegeben werden. Ja, dann bleibt es halt irgendwo auf Konten liegen und kann natürlich keine Inflation verursachen. Ja, also man hat eine massive Geldmengenausweitung, gleichzeitig passiert aber was mit der Geldnachfrage und der Geldnutzung und es hat gar keine Inflation gegeben. Ne? Jedenfalls zunächst mal, es gab eine leichte Deflation in den ersten Monaten der Pandemie. Das hat dann natürlich total umgeschwenkt, als die Wirtschaft wieder geöffnet wurde. Dann kam natürlich der Ukraine-Krieg auch hinzu, als so ein exogener Schock, der insbesondere Energiepreise in die Höhe gedrückt hat und so weiter. Da gibt es also viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und das ist den Zentralbanken völlig klar. Und deswegen versuchen sie eben, die Erwartungen zu formen. Ja, sie versuchen Einfluss zu nehmen auf die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer, weil die Erwartungen der Marktteilnehmer selbst wiederum einen Rückkopplungseffekt haben auf die tatsächliche Inflation.
Infolgedessen tritt Inflation dann in langen und variablen Lags auf.
Genau, ja. Also und genau, das ist natürlich auch ein Faktor. Geld wird geschaffen, kommt in Umlauf und wird dann gewissermaßen graduell oder wellenartig schwappt es durch die Wirtschaft und bis sozusagen die Preissteigerungen durchgedrungen sind, dauert es eine ganze Weile.
Die Glaubhaftigkeit der Zentralbank ist ja nicht alleine bei denen irgendwie, das ist ja nicht nur von denen abhängig, sondern da ist ja auch ein politischer Einflussfaktor. Und also berühmterweise natürlich die Einsetzung von Paul Volcker, der hat ja politische Rückhalt gehabt für eine strengere oder eine höhere Zinssätze und hat dementsprechend die Inflationsrate der 70er berühmterweise eingedämmt.
In Deutschland auch jahrelang, ja, ne? Hatten wir auch immer Zentralbank oder in der Bundesbank heißt es ja dann, Chefs, die dafür bekannt waren, ziemlich inflationsgegnerisch unterwegs zu sein.
Genau, man sagt ja Hawk dazu oder Dovish.
Hawkish.
Genau, das sind dann die Hawks sind dann diejenigen, die tendenziell ja Geldwertstabilität sehr eng im Fokus haben. So, jetzt ist halt die Frage für die aktuelle Situation. Vielleicht hast du da eine Einschätzung, wie der politische Rückhalt jetzt hier vor allen Dingen bei der EZB und der Fed für die jeweils ist.
Das ist schwierig einzuschätzen, nicht? Aber ich habe den Eindruck, dass das Vertrauen auf jeden Fall gesunken ist. Ja, die EZB hat an Glaubwürdigkeit verloren. Das war ja mal in den Ursprüngen so, dass man zumindest auf dem Papier versprochen hat, das deutsche Bundesbankmodell auf die EZB zu übertragen. Das war sozusagen der Deal, den man gemacht hat, damit die Deutschen da auch mitmachen, damit sie die D-Mark aufgeben. Und das war sicherlich eine ganze Zeit lang glaubwürdig, ist aber insbesondere jetzt in den letzten Jahren immer unglaubwürdiger geworden. Und jetzt vielleicht eine Anekdote, an der das offensichtlich wird, war diese absurde Behauptung von Christine Lagarde und anderen in der EZB, dass die höhere Inflation transitorisch ist. Ja, also dass das sozusagen nur ganz kurz ist und dann gleich wieder aufhört. Das hat man dann einfach gesagt, ja, um für Ruhe zu sorgen, kurzfristig. Vermutlich wohlwissend, dass das nicht so ein kurzfristiges Problem oder ein rein transitorisches Problem ist. Und das hat die Öffentlichkeit auch nicht abgenommen. Ja. Und dann hat man ja auch ganz schnell umgeschwenkt und gesagt, nein, es ist nicht transitorisch, es wird sozusagen langsam abgebaut, jetzt die Inflation. Und sie ist dann doch relativ schnell abgeflaut, also doch schneller, als man vielleicht erwarten konnte. Ist immer noch nicht da, wo sie hin soll eigentlich, ne, bei 2%, aber es hat dann doch länger gedauert, zumindest als man anfänglich sagte. Man hat dann gegengesteuert, als man merkte, dass die Öffentlichkeit es nicht abnimmt. Man hat massiv auf die Geldmenge eingeschränkt, also hat sie gesenkt wieder, ja. Und dann konnte man da wieder halbwegs auf einen vernünftigen Kurs kommen. Aber ich glaube, diese Episode hat Glaubwürdigkeit gekostet. Und es ist immer schwieriger, die Glaubwürdigkeit aufzubauen, als sie zu verlieren. Ja, also man kann relativ schnell Glaubwürdigkeit verlieren, wenn man Fehler macht oder offensichtlich Sachen behauptet, die nicht stimmen.
Und was hat jetzt Glaubwürdigkeit gekostet? Also die haben jetzt zum Beispiel länger gewartet mit den Zinserhöhungen, als zum Beispiel es bei der Fed der Fall war. Aber sie haben ja doch letztendlich Zinssätze erhöht und ihre Bilanz etwas gesenkt. Also Geldmenge.
Das haben sie gemacht, genau. Aber das haben sie gemacht, nachdem sie gemerkt haben, dass die Öffentlichkeit Misstrauen hat und nicht glaubt, dass das Ganze nur transitorisch ist.
Ja, verstehe.
Das war die ursprüngliche Kommunikationsstrategie der Zentralbank, zu sagen, macht euch keine Sorgen, das Ganze ist transitorisch, es ist nur kurzfristig, wird gleich wieder vorbei sein. Es ist kein großes Problem. Das hat die Öffentlichkeit nicht geglaubt und daraufhin hat man dann natürlich geldpolitisch schon restriktiv reagiert, um sozusagen dann doch wieder die Glaubwürdigkeit zurückzubekommen. Aber die Glaubwürdigkeit war schon verloren zu einem gewissen Grad. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sozusagen sich das weiterentwickelt. Ich vermute, dass dass wir uns insgesamt an höhere Inflationszahlen gewöhnen werden müssen, weil mir scheint es so zu sein, dass das deutsche Bundesbank-Modell jetzt wirklich nur noch auf dem Papier existiert und in der Praxis keine Rolle mehr spielt. Und man ist also nicht mehr in diesem ordnungspolitischen Rahmen, der auf Geldwertstabilität ausgerichtet ist, sondern ist eher sozusagen in der Tradition der südeuropäischen Länder, die schon immer etwas inflationärer waren.
Bei den Amerikanern ist, fand ich ganz interessant, bei der Finanzkrise 2008, da waren ja einige Österreicher, die gemeint haben, okay, hier gab es eine riesige Geldmengeausweitung, die passiert ist, und es wird natürlich zur Inflation kommen, ne? So gab es Prognosen zu. Und das ist ja nicht ganz so eingetreten über das nächste Jahrzehnt. Und da gab es alternativ, aber auch von einem Österreicher, von Vijay Boyapati, der hat da das Ganze ein bisschen anders analysiert. Der hat da gesagt, okay, wir haben hier die politische Kaste und wir haben hier die Finanzmarktkaste, die Banken, Bankiers. Und die haben da gewisse unterschiedliche Interessen. Und die politische Interessen, die haben das sich nicht ganz durchgesetzt, beziehungsweise war nicht so dominant in der Situation. Und ja, das hat dann auch dazu geführt, dass die Fed ebenso Mechanismen eingeführt haben, wie dafür gesorgt haben, dass M2 nicht so stark gestiegen ist, wie man das eigentlich hätte von den Austrians Perspektive her hätte erwarten können oder müssen. Also das ist jetzt interessant, ob die verhält sich das bei den Amerikanern anders, wie die Einflussnahme der Politik da abläuft.
Das kann marginal anders sein. Ich meine, das Ganze wird ja immer vor diesem Hintergrund der sogenannten Zentralbankunabhängigkeit diskutiert. Ja, also sind die Zentralbanken unabhängig oder sind sie es nicht? Und das ist schon so, dass diese Zentralbankunabhängigkeit, das auch wieder so ein Bestandteil ist, der aus der ordnungspolitischen deutschen Bundesbank-Tradition kommt. Ja, die Bundesbank galt immer als Vorzeigebeispiel für eine unabhängige Zentralbank. Und das war bei der Fed anders, das war auch bei der englischen Zentralbank anders und das war bei den südeuropäischen Zentralbanken anders. Also es gibt dort offensichtlichere Einflussnahme durch die Politik. Aber ich würde sagen, bei uns mittlerweile ist diese Einflussnahme auch vermutlich da.
Und wie denkt ein Zentralbanker, wenn er die Zinsen oder das Zinsniveau verändern möchte? Wird da gerechnet? Schätzt er die Erwartungen der Marktteilnehmer ab? Und inwiefern können derartige Modelle, die gegebenenfalls noch genutzt werden, überhaupt mikrofundiert sein?
Ja, also es werden natürlich unterschiedlichste Modelle benutzt und unterschiedlicher Größenordnung und dann wird da ganz viel geschätzt. Gibt groß angelegte DSGE-Modelle und also verschiedene Arten, verschiedene Varianten dieser Modelle. Da kommen dann unterschiedliche Resultate raus, aber im Endeffekt.
Welche Annahmen werden denn getroffen bei den Modellen?
Das kann man nicht sozusagen abschließend sagen, welche Annahmen da getroffen werden. Es sind unheimlich viele implizite Annahmen in diesen groß angelegten Modellen. Ja, die haben dann 400, 500 Gleichungen, die Annahmen über bestimmte Bereiche der Volkswirtschaft treffen, über Kreditmärkte, über reale Wirtschaft, über Arbeitsmärkte etc. Ja, da ist also, das kann man jetzt nicht in einer Podcast-Folge sozusagen auflisten, was ja alles die Annahmen sind, die da reinfließen. Aber man benutzt eben unterschiedlichste Varianten, unterschiedlichste Spezifizierungen dieser Modelle. Man kommt dann auch vielleicht unterschiedliche Ergebnisse. Es ist alles relativ kompliziert. Aber in der geldpolitischen Praxis ist das natürlich alles gar nicht mehr so kompliziert, weil im Grunde muss man sich überlegen, ja, was sind die Möglichkeiten, die eine Zentralbank hat. Wenn sie konventionelle Geldpolitik macht, sie kann das Zinsniveau erhöhen oder senken. Es gibt unterschiedliche Zinsen, die dort bespielt werden können, unterschiedliche Zeithorizonte und so weiter. Aber im Endeffekt ist das sozusagen hoch oder runter, ja, Zinsen hoch oder runter. Und das macht man eben in Abhängigkeit davon, wo man die Inflation hindrücken möchte. Beziehungsweise ob man die Notwendigkeit sieht, die Realwirtschaft zu stimulieren. Ja, und wenn jetzt also die Inflation aus Sicht der Zentralbanker zu niedrig erscheint, was sie lange Zeit war, weil sie lange Zeit in Europa unter 2% war, deutlich unter 2%, dann senkt man die Zinsen, nicht? Und dann kommt mehr Geld in Umlauf über die Kreditvergabe und dann steigen die Preise, nicht? Und wenn die Inflation zu hoch wird, dann dann erhöht man den Zins, um das Ganze abzudrosseln.
Ich finde es tatsächlich auch total interessant, die Messung der Inflation oder die Messung des Preisniveaus jetzt, wie es aktuell geschieht, gerade hinsichtlich der exogenen oder externen Schocks, also Ölpreisschock beispielsweise jetzt oder infolge des Ukraine-Kriegs mit gestiegenen Gas- und Stromkosten, könnte man da nicht argumentieren, dass diese Messung der Geldwertstabilität beziehungsweise der Preisstabilität eigentlich völlig misleading ist, weil einen exogenen Schock kann ich ja relativ schwer in mein DSGE-Modell einpreisen.
Ja, das ist ja per Definition etwas, was man auch nicht vorhersagen kann. Also ein exogener Schock ist etwas, was von außen kommt, was man nicht kommen hat sehen. Das ist ja das Witzige an diesen DSGE-Modellen, dass sie letztendlich diese exogenen Schocks als Erklärung heranziehen für Krisen. Das ist sozusagen so, als würde man zugeben, dass man keine Krisenerklärung hat. Wenn man sagt, das war was, was man einfach nicht vorhersehen konnte, das kam von außen und das hat das dann verursacht, das ist im Grunde gleichbedeutend inhaltlich mit der Aussage, wir wissen nicht, was die Ursache war. Insofern ist es eine Non-Erklärung von Krisen. Was die Inflationsmessung betrifft, da muss man natürlich zuallererst mal sagen, dass es grundsätzlich keine richtige Preisinflation gibt. Ja, es gibt nicht die eine Inflationsrate, die man messen kann, sondern es gibt unterschiedliche Arten, Inflation zu messen. Und es gibt eine ganze Bandbreite von Inflationsraten, die mehr oder weniger plausibel sind, um die wirtschaftliche Entwicklung, die wir durchleben, zu beschreiben. Ja, aber wenn man davon ausgeht, dass es eine richtige Inflationsrate gibt, die das Statistische Bundesamt ermittelt, dann liegt man auf jeden Fall falsch. Das gibt's eben nicht. Deswegen sind Inflationsdaten, wie sie uns präsentiert werden, natürlich irreführend. Ja, also grundsätzlich. Wenn man einfach nur eine Zahl in den Raum stellt, ist die auf jeden Fall irreführend, weil sie definitiv nicht stimmt. Deswegen muss man also grundsätzlich in dieser Diskussion eigentlich darauf hinwirken, dass ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entsteht, dass man selbst mit den aufwendigsten statistischen Methoden da keine Objektivität reinbekommt in die Inflationsmessung. Die fundamentalen Probleme sind so, dass man sie gar nicht lösen kann. In der Praxis kann man sie nicht lösen. Man kann sie vielleicht in einem theoretischen Modell lösen, was von der realen Welt völlig entkoppelt ist, wo man sagt, okay, wir können jetzt hier Nutzenfunktionen von Konsumenten definieren, quantitative Nutzenfunktionen, und dann kann man genau ermitteln, was die Entwertung des Geldes ist, aber in der Praxis geht es natürlich nicht.
Interessanterweise gibt es auch von manchen, ich glaube, das war die Lagarde, die da Kritik auch an die Modellverliebtheit innerhalb ihrer Stube da geäußert hat. Ich glaube aber, sie hat das ein bisschen in die andere Richtung dann gemeint, dass die Modelle dann vielleicht ein bisschen zu sehr darauf die dazu verleiten, ihre restriktive Geldpolitik zu machen.
Das zeigt ein bisschen schon auf, worauf ich versuchte hinzudeuten. Also es gibt unheimlich viele Modelle und so weiter, die sind an sich sehr kompliziert oder mehr oder weniger kompliziert. Aber in der geldpolitischen Praxis werden halt Entscheidungen getroffen, die sind relativ einfach. Na, weil es ein relativ einfaches Problem ist in der Praxis. Wollen wir die Zinsen erhöhen, wollen wir die Zinsen senken, wollen wir mehr Inflation schaffen oder weniger Inflation schaffen? So, und dann trifft man da seine Entscheidung. Und diese ganzen Modelle, die da geschätzt werden und über die man in wissenschaftlichen Journalen lesen kann, die sind vielleicht an und für sich interessant oder elegant, mathematisch elegant, aber für die geldpolitische Praxis ist es oft Augenwischerei.
Gut, das liegt natürlich dann aber auch an den Annahmen, die getroffen werden. Also in der Regel nehmen wir rational agierende Agenten an und vor allem auch stabile Präferenzen, die sich dementsprechend erst nach einer Periode vielleicht ändern von, weiß ich nicht, einem Konjunkturzyklus, wenn überhaupt. Und ich glaube, da liegt ja dann schon der Fehler drin, weil wenn ich Garbage in packe, dann bekomme ich auch Garbage raus. Ne? Das sind ja völlig falsche Annahmen, die tatsächlich aber auch ja immer noch ein Relikt aus dem Keynesianismus sind. Die Prospect Theory beispielsweise nimmt ja andere Annahmen an, hat aber keine großartigen mathematischen Modelle, mit denen ich jetzt rechnen kann. Dementsprechend bekommen wir bei den ganzen Strukturgleichungen dann ja auch nicht ein Abbild von der Realität raus, sondern eine Vermischung der Annahmen, die Volkswirte getroffen haben.
Genau, sie kreieren im Grunde mit diesem Modell eine eigene Welt. Ne? Und die ist im Idealfall beschreibt sie einen Teil der Wirklichkeit oder einen wichtigen Aspekt der Wirklichkeit. Aber oft sind sie einfach der Wirklichkeit entkoppelt und relativ nutzlos. Und es gibt ja da eine lange Geschichte in der Makroökonomik, wie sich diese Modelle entwickelt haben. Also die 50er, 60er Jahre waren geprägt von groß angelegten Makromodellen, die also auf den ursprünglichen Keynesianismus aufbauten, wo man versucht hatte, im Grunde ISLM-Modelle auszuweiten und für die gesamte Volkswirtschaft zu schätzen. Und dann ist man in die Stagflation der 70er Jahre gestrudelt und hat gesagt, diese Modelle taugen nicht, die konnten das nicht vorhersagen. Und dann kamen diese ganzen DSGE-Modelle auf. Ja? Das war dann die neuklassische Kritik, rationale Erwartung, Mikrofundierung.
Lukas-Kritik, genau.
Lukas-Kritik, ganz genau, an der natürlich auch was dran ist. Das ist ein wichtiger Beitrag gewesen. Und dann hat man diese DSGE-Modelle entwickelt und heute gibt es eben Untersuchungen dazu, dass diese DSGE-Modelle zwar die moderne Zeit ganz gut abbilden konnten für eine Zeit lang, aber dann bei der Finanzkrise haben sie wieder versagt, ja. Und hätte man diese DSGE-Modelle früher in den 50er, 60er Jahren benutzt, dann hat man so durchgespielt mit den Daten, hat man dann mal geguckt, wie hätten die funktioniert in der Zeit, hat man gesehen, ja, die hätten auch nicht hingehauen. Ja, also sind nicht wirklich bessere Modelle geworden. Und wahrscheinlich ist das Problem so fundamental, dass man das eben nicht lösen kann. Ja, also Modelle sind vielleicht für beschränkte Zeiträume nützlich, aber es gibt grundlegende Probleme und sie werden immer wieder vor diese Situation geraten, wo sie eben Dinge nicht vorhersehen können, von denen man eigentlich erwartet hatte, dass sie es vorhersagen können. Also Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, große Inflationsperioden und dergleichen mehr. Sodass man eigentlich, das ist ein niemals endendes Spiel, man verändert die Modelle, verändert die Annahmen, passt es an die Gegebenheiten an, aber man bekommt es nie so hin, dass es wirklich, sagen wir mal, so funktioniert wie in den Naturwissenschaften, ja, wo man graduell immer besser wird durch das Prüfen von Hypothesen, die Modelle immer besser an die Realität anpasst. Das funktioniert in der Ökonomik nicht.
Warum lernt man eigentlich noch das ISLM-Modell in der Universität? Also ich hatte das im zweiten Semester in Mikroökonomik. Warum lernen wir das noch? Oder die goldene Regel zur Geldnachfrage?
Also vermutlich hattest du das in Makroökonomik und nicht in Mikroökonomik.
Stimmt. In Mikroökonomik hatte ich die Indifferenzkurven und genau zum Nutzen. Ja.
Genau. Ja, also das ISLM-Modell ist einfach erstmal so ein theoretischer Rahmen, den man benutzen kann, um über die Volkswirtschaft nachzudenken. Da kann man gewisse Zusammenhänge auch ganz gut erklären. Man kann sogar mit dem ISLM-Modell sowas wie die österreichische Theorie der Konjunkturzyklen illustrieren, wenn man es so ein bisschen tweakt. Also ich benutze das auch in meinen Vorlesungen. Ich lese Makroökonomik zum Beispiel. Und da gehört es einfach mit dazu, dass man auch die keynesianische Makroökonomik lernt. Und das ISLM-Modell ist letztlich eine relativ einfache Modellformulierung der allgemeinen Theorie von Keynes. Insofern ist das, lernt man es einfach deswegen schon mal oder sollte man es lernen, weil es sozusagen so einen großen Einfluss hatte auf den Blick, den Ökonomen auf die Volkswirtschaft haben. Ja, und es ist immer noch sagen wir mal, es ist nicht mehr so relevant, wie es mal war. Aber man sollte es dennoch lernen, weil es so ein bisschen die Geschichte auch des Faches widerspiegelt. Ja, und ich halte das als jemand, der jetzt kein Anhänger der keynesianischen Wirtschaftstheorie ist, für wichtig, dass die Leute schon verstehen, okay, was gab es denn mal für Ideen? Was für Modelle wurden entwickelt? Und welche Modelle oder Ansätze sind sich ähnlich und so weiter, ja.
Tja, Manuel, ich hab's dir ja gesagt. Es geht darum, dass man generell versteht, mit an welchen Parametern man rumschraubt.
Ja, das habe ich ja schon öfters gehört. So auch von
Volkswirten. Ja, weil ich dir das immer predige.
Manche Volkswirte habe ich schon gehört, die meinen ja selber, unsere Aufgabe hier gewissermaßen ist, der Politik dienlich zu sein, insofern, dass wir Lösungsvorschläge irgendwie unterbreiten.
Ja, es gibt, wenn ich kurz da reinspringen darf, es gibt im Grunde zwei Arten von Ökonomen. Na, es gibt diejenigen, die Gefälligkeitsarbeit machen für die Politik oder der Politik nützlich sind, wenn man es höflicher ausdrücken will, die also Argumente entwickeln, die bestimmte Politikeingriffe rechtfertigen, die aus anderen Gründen vielleicht gewollt sind. Und dann gibt es die Ökonomen, und das ist aus meiner Sicht die eigentliche Funktion des Ökonomen, die Politik kritisieren, sozusagen die Spielverderber. Die sagen, nee, ganz so einfach ist das nicht, so funktioniert das nicht, wenn ihr das macht, verursacht ihr die Probleme und so weiter. Ja, und ich ordne mich eher dann bei der zweiten Gruppe ein.
Ein Aspekt, der ganz interessant ist für mich in den letzten Jahrzehnten, also Geldpolitik ist ja irgendwie, keine Ahnung, blickt dann an Jahrhunderte zurück. Aber in den letzten Jahrzehnten gibt es, glaube ich, einen viel einfacheren Zugang für Otto-Normalverbraucher zum Kapitalmarkt. Da gibt es ja Neobroker und ETFs sind ja ganz groß geworden in den letzten Jahrzehnten. Und ich meine, es gibt auch zum Beispiel Unterschiede in verschiedenen Ländern. Wenn man Italien betrachtet, die haben viel größere Eigenimmobilienbesitz oder Eigentum davon, relativ zu Deutschland, was man mutmaßen könnte, ist jetzt eine Mutmaßung von mir, hängt damit zusammen, dass sie lange Jahrzehnte unter viel höheren Inflationsraten gelitten haben, das heißt von der Seniorage sehr viel höher betroffen waren, also der Entwertung ihrer Kaufkraft betroffen waren, haben dann den Flucht in die Sachwerte gemacht, sagt man ja auch dazu. Ist der Flucht, der in die Sachwerte heute sehr viel einfacher ist, könnte das so ein bisschen die Macht der Zentralbanken oder deren Kaufkraftentwertung ein ganzes Stück weit eindämmen?
Nee, nicht unbedingt. Also das wäre so, wenn man die Inflation, die dann bei den Sachwerten und bei den Vermögenswerten entsteht, wenn man die auch berücksichtigen würde in der Inflationsmessung. Aber das wird ja nicht getan. Na, man guckt ja ausschließlich auf Konsumentenpreise. Und wenn die Geldnutzer in Immobilien, Land, Gold, Bitcoin oder andere Kryptowährungen flüchten, dann spielt das keine Rolle für die Inflationsmessung. Da entstehen natürlich enorme Inflationsraten, überproportionale Immobilienpreisinflation, überproportionale Aktienpreisinflation. All das wird aber ausgeklammert bei der HVPI-Inflationsmessung, die für die Geldpolitik maßgeblich ist. Insofern ist das nicht unbedingt ein Hemmnis für die Geldpolitik.
Nee, also das meine ich nicht. Ich meine die Betroffenheit bei den Einzelnen. Also wenn ich jetzt sehr viel einfacher die Möglichkeit habe, in die Sachwerte zu flüchten, ja okay, die Inflationsrate bzw. die Teuerung, die grassiert um mich herum, aber mein Portfolio steigt entsprechend und kompensiert das ein ganzes Stück weit. Also ist es jetzt nicht so vielleicht ganz so wie früher, dass man ja sehr viel Nominalwerte hatte, also im schlimmsten Fall Geldscheine unterm Kopfkissen gehabt hat und die waren dann wertlos. Aber ja, okay, klar, die Inflation, die steigt, die ist davon unbetroffen, aber der Schaden, ist der noch genauso groß? Das ist so die Frage.
Ja, also was du beschreibst, ist ja erstmal einfach so ein gesellschaftlicher Lernprozess. Der ist ja ganz normal. Die Leute erkennen, okay, hier entsteht Inflation durch eine expansive Geldpolitik. Vielleicht durchdenken sie es nicht so genau, aber sie sehen um sich herum, dass die Preise steigen. Also müssen sie sich überlegen, wie sie ihre Ersparnisse schützen. Und dann wird das natürlich über einen gewissen Zeitraum, dann setzt, wie gesagt, ein gesellschaftlicher Lernprozess ein und man lernt neue Arten des Sparens oder es ja, setzt sich dann eine neue Kultur durch, nicht? Wie man spart, wie man anlegt. Man hält nicht mehr Geld einfach unterm Kopfkissen und man hat keinen Sparbuch mehr, sondern man kauft eben Aktien oder man kauft Immobilien. Insofern ist das auch richtig, was du am Anfang gesagt hattest über Italien. Das ist sicherlich mit der längeren Inflationserfahrung in Italien zu tun. Ja, man hat dort über längere Zeiträume höhere Inflationsraten gehabt und deswegen ist das sehr viel verbreiteter in der Bevölkerung, dass man schneller versucht, irgendwie eine Immobilie zu kaufen, weil man gelernt hat, ja, das schützt halt, ne? Das ist ein gewisser Wertanker.
Aber doch auch nur zum Teil, weil man sieht natürlich auch, dass der allgemeine Konsum ja hochgeht. Also sei es jetzt Kleidung und andere Annehmlichkeiten. Das betrifft ja dann trotzdem ja auch wieder nur einen Teil, der in Aktien und ETFs beispielsweise investiert.
Genau, das ist jetzt so, dass man natürlich in diesem Prozess, ja, in diesem Lernprozess, wie ich es genannt habe, da entsteht jetzt eine überproportionale Vermögenspreisinflation als natürlicher Effekt, ja, weil die Nachfrage nach diesen Anlagegütern, die vor Inflation schützen, die steigt überproportional. So, und das bedeutet natürlich auch, dass manche Leute reicher werden. Ja, Manuel hat es alles gesagt, dass also, wenn man selbst diese Vermögenswerte besitzt, das ist natürlich gut für einen. Und dadurch entsteht eben eine größere Kluft einfach zwischen den Vermögenden und den Unvermögenden. Und eine andere Variante sozusagen damit umzugehen, weil man sich immer weiter entfernt von den Vermögenden, wenn man zu den Unvermögenden gehört, ist einfach dann das bisschen, was man hat, zu konsumieren und überhaupt nicht mehr zu sparen. Ja, das ist sozusagen die andere Möglichkeit, um diesen Umständen zu begegnen. Man sagt einfach, ja, okay, so ist es eben, ich habe nicht viel, ich werde nie da oben ankommen, weil das würde viel zu viel Ersparnisse jetzt in Anspruch nehmen, beziehungsweise ich habe nicht genug Einkommen, um da überhaupt hinzukommen. Also
oder kein Interesse.
Konsumiere ich alles, was ich habe.
Ja.
Und da erklären sich eben auch gewisse kulturelle Veränderungen. Also insbesondere würde ich sagen, in der Jugendkultur könnte man argumentieren, dass so gewisse Tendenzen, dieses hedonistische, ich denke nicht an morgen, ich konsumiere und habe Spaß, das ist sicherlich viele Gründe, aber es kann auch etwas sein, was inflationsgeprägt ist. Also, ja, auch weil wir immer höhere Inflation haben und deswegen setzt sich eine Inflationskultur durch.
Ja, zum Abschluss, ich glaube, du hast in Leipzig demnächst eine Veranstaltung, wo man dich antreffen kann und viele andere. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
Ja, also wir haben am 31. Mai und am 1. Juni die achte Auflage des Austrian Economics Meeting Europe. Und das ist eine Konferenz, hauptsächlich für junge Wissenschaftler, die sich für österreichische Schule interessieren. Und ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, kann man keine Papers mehr einreichen, aber man kann sich, wenn man interessiert ist, man kann Kontakt aufnehmen zu mir, findet man relativ schnell, wenn man einmal googelt, Austrian Economics Meeting Europe. Und dann kann man da vorbeikommen und sich ein paar wissenschaftliche Vorträge anhören zu verschiedenen Themen, die die österreichische Schule betreffen. Es ist interdisziplinär. Wir haben natürlich viele Ökonomen dabei, aber wir haben auch immer Historiker, Philosophen und zuweilen Soziologen oder auch Juristen dabei. Und deswegen ist es sehr abwechslungsreich und falls jemand unter den Zuhörern interessiert ist, also einfach gerne Kontakt aufnehmen.
Gerne dazu in die Beschreibung reinschauen, sind Links zu finden und werdet ihr hoffentlich gut weiterkommen. Alles klar. Vielen Dank, Karl, dass du bei uns zu Gast warst und schönen Abend noch.
Sehr gern, war mir eine Freude. Ja, KI ist vor allem an der Universität angekommen, weil die Studenten ChatGPT benutzen,
ja,
um Hausarbeiten zu schreiben.
Und so, ne? Auf jeden Fall, ja, natürlich.
Okay. Kann man das nachweisen, dass das mit ChatGPT geschrieben ist?
Nee, kann man nicht zuverlässig. Also man sieht es ja oft, das ist ja so oft offensichtlich, wenn man als Mensch aufguckt.
Ja.
Und also ich habe da so wirklich wilde und witzige Beispiele gesehen. Ja, mit einem Kollegen aus Amerika kürzlich gesprochen, der hat mir das so gezeigt von einem Studenten, die Arbeit hier eingereicht hat. Und das hat man sofort gesehen. Fragestellung und Art der Antwort, das ist typisch KI generiert.
Ja.
Die Wortwahl und auch Sachen dann da drin, die der Student eigentlich nicht weiß. Ist auch klar, dass er das nicht weiß, es war überhaupt nicht Thema. Und dann hat er mir im Vergleich dazu eine E-Mail gezeigt, die der Student dem Kollegen geschickt hat. Und da ist halt ein totales Kauderwelsch und man kann den gar nicht verstehen. Der ist ja gar nicht in der Lage, einen geraden Satz zu formulieren, der Student. Und dann habe ich nur gedacht, naja, man hätte dem Studenten einfach mal sagen müssen, dass er KI benutzen kann, wenn er eine E-Mail schreibt an den Professor, aber nicht in der Klausur.
Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf mises.de.org.